live aus der Ausländerbehörde der heiligen Stadt Köln. Sendet euch heute der Sneakpot eine neue Folge, nämlich die 375. Und wir sprechen über den Film 300 Worte Deutsch. Mit mir, unser Auslandsbeauftragter Robert Krüger.
Hallöchen. Und hier der Ausländer, Stefan Giesbein.
Hallo. Auslandsbeauftragter ist auch komplett falsch, oder?
Ja, ich, keine Ahnung.
Worte Deutsch. Worum ging's?
Ja, das, wie soll ich das erklären? Also wir haben zwei Seiten dieser Geschichte. Zum einen haben wir, was isst du da? Jetzt fängt er mich direkt an abzulenken. Geht's jetzt schon wieder gut los hier?
Ich muss noch ein bisschen von dem Obstsalat nehmen. Jetzt bin ich wieder voll für dich da.
Okay.
Also
wir haben zwei Seiten dieser Geschichte. Und zwar haben wir einmal die Ausländer und die Ausländerbehörde. Und auf der Seite der Ausländer geht es um zwei Personen, einen Vater und seine Tochter. Die Tochter spielt unsere Hauptrolle. Und es ist so, der Vater ist so eine Art, also die leben in Köln schon seit, was weiß ich, 26 Jahren oder so. Sie ist hier aufgewachsen, auf die Welt gekommen und die Mutter ist lang tot, aber sie ist eine moderne Frau, die zur Uni geht, studiert, bald ihren Abschluss macht und so weiter, aber sie gleichzeitig ist sie auch irgendwie in dieser ganzen türkischen Tradition der Religion auch ein Stück weit verhaftet. Zu Hause trägt sie Kopftuch, in der Uni nicht. Der Vater weiß das nicht. Der denkt natürlich, sie trägt immer Kopftuch. Und sie ist so ein bisschen hin und her gerissen, ja. Und wenn es nach ihm geht, dann darf sie keinen Kontakt zu deutschen Männern haben. Und es ist klar, sie wird irgendwann mal von ihm den entsprechenden Ehemann ausgesucht bekommen. Das passiert auch während des Films irgendwie ein paar Mal, dass der Vater mal irgendwen anschleppt, der doch mal ein guter Kandidat wäre. Und der Vater
hat
ist, und das ist.
Oder sind bitte? Die allein, die beiden? Hat er noch Geschwister?
Nee, sie ist allein. Und der Vater ist irgendwie so der. Sie hatten so ein Wort dafür, ich habe es vergessen. Ich kenne mich auch jetzt wirklich nicht so genau aus in der Kultur da. Aber ich würde mal jetzt so von der Art, wie sich das darstellt, sagen, er ist sowas wie der Gemeindevorsteher oder sowas, ja. Mhm. Er ist so ein bisschen der Häuptling von dieser kölnischen Gemeinde dort. Jetzt nicht irgendwie großes religiöse Oberhaupt, so, oder ich deute was falsch. Möglicherweise können unsere türkischen Hörer mal mich aufklären. Aber jetzt passiert Folgendes. Es gibt neues Frischfleisch, wie das etwas despektierlich oder sehr despektierlich sogar gesagt wird. Und zwar holen sie Frauen aus hinter Südostanatolien, die hier in Deutschland verheiratet werden sollen. Und die Männer der Gemeinde sind schon total hibbelig, weil jetzt kommen ja die neuen Frauen und jeder hat ja irgendwie eine zugeteilt bekommen oder was auch immer. Das ist irgendwie arrangiert worden und jetzt kommen die an mit dem Flughafen, mit dem Flugzeug, werden im Bus dahin gekarrt und steigen aus und jeder nimmt quasi seine zukünftige in Empfang und kurz danach geht natürlich das große Geheirate los. Also eigentlich direkt danach. Und es spült also zwei Handvoll türkische Frauen in nach Köln. Und der Vater von ihr ist derjenige, der das organisiert hat. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite die Ausländerbehörde, die davon Wind gekriegt hat, dass da jetzt irgendwie eine entsprechende Anzahl von Frauen unter dem Deckmantel der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen ist. Und die müssen ja alle einen Einbürgerungstest machen und müssen 300 Worte Deutsch sprechen und das müssen sie in einem Deutschtest nachweisen, den all diese Frauen mit 1 plus Sternchen und Bienchen in Ankara bestanden haben und das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, meint der Chef der Ausländerbehörde.
Ach so, ja.
Gespielt von Christoph Maria Herbst. Oh. Das ist doch garantiert alles mit Bestechung und so weiter. Und stellt sich raus, der Typ, der im Goethe-Institut in Ankara arbeitet, wo diese Deutschtests gemacht wurden, ist zufällig ein Bekannter von dem Vater von unserer Hauptdarstellerin.
Gemeindevorsteher.
Von dem Gemeindevorsteher, der diese ganze Heirat da engagiert hat. Also muss er jetzt nur noch beweisen, dass das alles fake ist und dann kann er die dran kriegen und kann die wieder nach Hause schicken. Das ist sein Lebensziel. Immer Ausländer beim Beschiss erwischen und wieder rausschmeißen. Da brennt er für. Und er benutzt auch den ganzen Film über unfassbar viel wirklich politisch inkorrekte Sprache. Also das sind für ihn alles Kameltreiber und ich weiß nicht was alles. Das sind noch die harmlosesten Wörter, die er da findet. Und du kannst dir Christoph Maria Herbst vorstellen, wie er mit einer inbrünstigen Lust diese Dinger, diese Bezeichnungen und Sätze, was er die hält und was er mit denen machen will und so weiter, wie ein Christoph Maria Herbst mit seinem Hintergrund, wie er mal Hitler gespielt hat, im Wixxer, wie er das so komödiantisch überzeichnet spielen kann, dass es wirklich zündet. Also sitzt im Kino und bist eigentlich immer mal wieder, wenn er auf die Leinwand kommt, dann haut er so ein Ding raus, wo du denkst, Alter, hat der jetzt nicht wirklich gesagt. Und
War in der Sneak?
War in der Sneak, ja.
In Frankfurt, wie kam er an?
Sehr gut. Es wurde sehr viel gelacht. Es wurde sehr viel gelacht, ja.
Okay.
Es gibt noch eine vierte Figur, die wichtig ist in der Geschichte. Das ist der Neffe von dieser Christoph Maria Herbst Figur. Der hat sein Studium abgebrochen und kriegt jetzt von seinem Onkel.
Bitte? Der möchte die Hauptdarstellerin heiraten.
Ach, jetzt verrat doch nicht alles.
Das war jetzt nur geraten.
Ja, natürlich will er das. Der hat sein Studium abgebrochen und kriegt jetzt eine Anstellung von seinem Onkel in diesem Ausländeramt. So nach dem Motto, du musst ja hier auch mal irgendwie Geld verdienen, jetzt komm mal hierher, ich kann dir hier einen Job verschaffen und jetzt bist du hier mein Assistent oder was und machst hier denselben Job. So, bist halt nicht der Chef, aber arbeitest das Gleiche. Und der wird jetzt eben auf diesen Fall angesetzt und dann heißt es, geh da mal zu dieser Gemeinde dahin. Die haben da irgendwie Frischfleisch und das kann gar nicht sein. Die Sprachtester ist alles gefälscht. Sieh mal zu, dass wir die dran kriegen. Und er ist aber so ein politisch Korrekter und er entschuldigt sich immer für alles fünfmal, auch bei den Dingen, für die er sich nicht entschuldigen müsste. Also für, wirklich, er ist so, Coronis ist das Gegenteil von ihm. Und
okay.
Das prallt dann aufeinander mit dem Gemeindevorsteher, also dem Vater unserer Hauptdarstellerin, der weder vor Bestechung noch vor anderen bösen Tricks zurückschreckt, irgendwie zu kriegen, was er will. Also er ist ein sehr geschickter Einfädler von gewissen Dingen. Ja, hier habe ich noch das für sie und dann kann ich so mit dem und so. Und dann haben wir, also er kriegt das da irgendwie hingedeichselt und jetzt entwickelt sich halt die typische Komödie, die man sich jetzt daraus denken kann. Das ist auch alles sehr lustig. Wir kriegen auch noch ein bisschen mit, dass das Zwangsheirat natürlich kein lustiges Geschäft ist. Also wir haben auch ein paar beleuchtete Beziehungen, die da sozusagen zwangsinitiiert werden von den Paaren. Einige davon freunden sich miteinander an und denken vielleicht doch, dass gar nicht so das Schlechteste ist, was passiert sein kann. Andere sehen das natürlich komplett anders und haben extremes Heimweh oder mögen den Mann überhaupt nicht, mit dem sie da verheiratet werden sollen oder finden das ganze Konzept scheiße. Und auch da gibt es dann unterschiedliche Geschichten, die unterschiedlich ausgehen. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Natürlich geht das jetzt nicht in die Tiefe und ist keine abschließende sozialkritische Betrachtung dieses ganzen Konzepts, aber das will es auch nicht sein. Mhm. Es beleuchtet das aber so ein kleines bisschen. Und das Ganze ist dann damit gepaart, dass sie halt, also das Ziel des Films ist dann sozusagen, sie versucht, den Frauen bis zu der Deadline, bis zu der sie die Prüfung wiederholen müssen, diese Deutschprüfung, versucht sie denen 300 Worte Deutsch beizubringen, damit die den Test bestehen können. Und bei der Gelegenheit hilft sie ihnen gleich noch so ein bisschen Female Empowerment und Feminismus über. Oh. Was natürlich dann wiederum Rückwirkungen auf die doch eher traditionelle Beziehungsstruktur, in die sie da reingeworfen wurden, das wirkt sich dann natürlich auch noch aus, wenn man solche Werte dann vermittelt bekommt.
Das kriegt man aber auch noch mit.
Ja, klar.
Okay. Ja, da ist ja genug Zündstoff für die eine oder andere lustige Anekdote, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Also das
Du hast auch viel gelacht
in der Sneak? Ich habe viel gelacht. Es macht Abstecher in die örtlichen Bordells, wo Christoph Maria Herbst immer wieder mal abgestochen wird niemand. Also wir kommen im Bordell vorbei, wir sind mit Christoph Maria Herbst beim Angeln. Es werden Leuten Teppiche angeboten, die keine Teppiche haben wollen. Also du kannst hier jedes erdenkliche Klischee wird hier durchgewalkt und es hat eine ganz schöne so eine ganz schöne Dualität, dass wir halt diese beiden Figuren haben, der Neffe von dem Ausländerbehördenchef und die Tochter des Gemeindevorstehers auf Seite der türkischen Leute. Die beide bandeln miteinander an und sie darf natürlich nicht mit ihm, weil der Vater dagegen ist, aber er darf genauso gehen nicht mit ihr, weil der Onkel natürlich dagegen ist, dass mit diesen Ausländern, und das geht ja nicht, und ich habe dir hier diesen Job verschafft, ja, und jetzt klüngelst du mit denen rum, die quasi der Feind sind. Also wir haben diese, im Grunde so ein, kannst du da die Spiegellinie dazwischen malen, sie sind beide auf eine Art Gefangene ihres Nächsthöheren, der irgendwie meint, das Leben steuern zu dürfen. Und das ist wirklich ganz schön, wie sich das dann entspinnt. Ich habe mich gut amüsiert. Hatte vorher von dem Film überhaupt nichts gehört. Und Christoph Maria Herbst dominiert natürlich jede Szene, in der er drin ist, weil er einfach, man kennt ihn halt, man mag ihn halt, immer wenn er zu sehen ist, dann rockt er das Ding. Aber nichtsdestotrotz, auch der restliche Cast macht das schon gut. Ich habe mich gut amüsiert und ich würde locker mal 7,5 Punkte vergeben.
Okay. Ja, das klingt doch nach großem Spaß. Hast du zufällig geguckt, was das Sneak-Publikum gegeben hat?
Ja, habe ich. Die waren auch sehr begeistert und ich habe es auch umgerechnet wieder in meine fantastische Note und es sind 8,5 Punkte ungefähr dabei rausgekommen. Nicht ganz, aber fast. Gerundet 8,5.
Dann bist du ein bisschen drunter, aber das bist du ja bei Komödien generell.
Bin ich das? Vielleicht, ja.
Bist du nie so euphorisch.
Ja, aber ich fand die witzig.
Also, das ist doch gut.
Ja. Schön.
Witzig spricht dein Intellekt wahrscheinlich noch nicht ausreichend an, sodass du da genug gefordert wärst.
Ach hey, weiß nicht. Ich empfehle das für Leute, die eine deutsche Komödie sehen wollen.
Okay. Und, war am Anfang Geschrei so.
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht. Nö. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile nicht mehr so zickig, wenn. Also zumindest. Dieses Publikum war es nicht. Mhm. Gut. Kommen wir zur Droge der Wahl, ne? Das übliche Thema nach dem Sneak-Film. Mhm. Ich habe gehört, du hast heute was Aufwendigeres vor.
Ja, ich habe heute Mittag im Blog von
gut vorbereitet, wie immer.
Cocktail Virgin.
Slut?
Ja. Nein, Cocktail Virgin, nicht Slut. Also jetzt Slut, am Anfang Virgin. Ja, das sind irgendwie so ein paar Jungs, die machen immer.
Das aufgeklärt, das Blog heißt so Cocktail Virgin Slut. Ich versuchte dich hier nicht als Schlampe zu titulieren.
Das macht mir gar nichts.
Okay. Nee, nur, dass die Leute nicht denken, was redet der Mann da?
Ja, die haben jetzt, ist auch schon ein paar Tage her, ich bin ja ein bisschen hinterher mit meinem Blog lesen immer.
Ja, ich glaube, das.
Also 185 gelesen.
Bei dem Blog bin ich auch irgendwie 70 Posts hinten dran oder so.
Ach, du liest das immer blogweise oder wie? Wenn du so Blog liest?
Nee, ich habe auch diese ganzen Unread-Counts in meinem Feedreader und da sind halt. Ich gehe dann rein in die. Ich habe dann so Ordner. Einer der Ordner heißt halt Barstuff und so.
Ja.
Also die ganzen Cocktail-Blogs drin. Und dann gehe ich zu dem ältesten Eintrag in diesem Ordner. Also sind die alle durcheinander gemischt, nach Datum sortiert. Ja,
ich geh zum ältesten Eintrag überhaupt und fange da an.
Dann nee, ich lese dann schon so nach Thematik, worauf ich jetzt Bock habe. Also wenn mir jetzt nach Technik-News ist, dann gehe ich halt in den Technik-News-Ordner und fange da an zu lesen. Und wenn ich irgendwie Cocktail-Rezepte aufsaugen will, dann mache ich das in dem anderen Ordner.
Ah, okay. Ja, das ist ja auch ganz gut. Bei mir ist dann so, wenn ich keine Lust habe auf Technik-News, dann ist der Artikel ganz schnell gelesen.
Ja, das kann man natürlich auch so machen.
Nur so komme ich, glaube ich, hinterher.
Ja, das ist ja dann. Ja, also ich meine, jeder wie er will, ne? Dafür haben die Dinger ja die ganzen verschiedenen Optionen.
Ja, das ist ganz gut. Jedenfalls haben die einen Cocktail namens Marblehead gepostet, den ich interessant fand und den ich.
Marblehead? Mhm. Also Marmorkopf.
Mhm. Ja.
Oder? Okay. Marble ist doch Marmor, oder? Rede ich jetzt Unfug.
Ich weiß nicht.
Ich mach das mal gerade hier zu übersetzen.
Google du das mal.
Ja, wie geht der?
Sie schreiben eine Unz, also 3cl Gin. Der hat Beef Eater Summer, also irgendwas ganz Fruchtiges genommen, aber das, ach Quatsch. Ich bin da mit Herrn Meyer einfach ein bisschen mehr Gin. Dann 3cl süßer Wermut. 2 Dash, ein Barspoon Creme de Cassis. und ein Dash Orange Bitter.
Aha, okay.
So ein Player of Manhattan, da bin ich ja eh mal von.
Ja, klingt gut.
Ich werde das jetzt im Hintergrund vorbereiten, während du erzählst, was du trinkst.
Marmor, war richtig. Ich kann allerdings auch die Glaskugel heißen, ich weiß nicht.
Ja, Murmel, dachte ich.
Nee.
Was ja auch eine Glaskugel ist.
Ja, aber warte mal, lass mich gerade mal gucken, was Murmel heißt. Aber Marble heißt auf jeden Fall erstmal Marmor, da war ich nicht so falsch. Ja, doch, du hast recht. Murmel heißt auch Marble.
Okay.
Naja, gut, haben wir das auch geklärt. Was habe ich? Ich habe einen Birgit Braunstein mal wieder. Schon wieder dieselbe Winzerin. Aus Österreich, aus dem Burgenland. Diesmal ein Rotwein. Blaufränkisch Heide 2012.
Mit, das klingt ja auch nicht verkehrt.
Schraubverschluss. Ach, da ist er offen. Bist du schon am Mixen?
Ich habe schon 4,5 Cl Gin eingefüllt.
So, gut. Ich leite derweil mal. Oh, der hatte mal einen interessanten Geruch. Das muss ich gleich nochmal genauer erörtern. Zum nächsten Thema über. Und zwar haben wir Tatort geguckt.
Ja. Ja, du jetzt auch mal am Sonntag.
Ja, ich habe ausnahmsweise auch mal Tatort geguckt. Es war der Kölner. Also ich bleibe quasi thematisch in Köln. Ich war ja eben schon in Köln. Wie heißt der? Schenk und Ballauf, ne?
Ballauf, ja.
Ermitteln in einem Todesfall, wo ein obdachloser Barpianist
ja. Ich hätte ihn ja in meiner Bar weiterspielen lassen.
Ja, aber er hat ja dieses Stück gespielt, was alle Leute wahnsinnig macht. Und deshalb, verstehst du? Wie auch immer. Also was haben wir? Wir haben eine Geschichte von drei Banker-Juppies in einer Bar, wo ein Pianist spielt. Die Banker-Juppies baggern da eine Frau an, die will aber nicht, beziehungsweise hat einen anderen und die sind ein bisschen sauer. Parallel dazu wird der Barpianist gefeuert, weil er angeblich nur Scheiße spielt. Und fliegt raus. Und die drei Juppies regen sich dann auf und kriegen sich gegenseitig in die Haare, weil, keine Ahnung, der eine
hat keinen Bonus gekriegt.
Der eine hat keinen Bonus gekriegt und die anderen ziehen ihn damit auf und dann gibt's ein bisschen Gerangel. Fliegen also auch raus und dann stehen die alle draußen. Und ja, da geraten sie nochmal mit dem Pianisten aneinander. Schnitt. Nächster Tag, Pianist tot. So. Also. Der Zuschauer weiß, die blöden Banker, die waren es gewesen. Und dann fokussieren sich die Ermittlungen aber relativ schnell auf ein Wohnhaus, wo der blutende Pianist offensichtlich in der Nacht noch Zuflucht gesucht hat. Und in diesem Haus sind sehr viele seltsame Menschen. Also,
das ist ein seltsames Haus gewesen, oder?
Ja, also unten wohnt so ein Ehepaar, die sind irgendwie auf so einem Indien-Buddhismus-Trip hängen geblieben.
Das war so lustig.
Und oben drüber wohnt die Frau, die in der Bar angebaggert wurde, die aber davon angeblich irgendwie gar nichts weiß und nicht mitgekriegt hat. Ich glaube, das wird auch nie thematisiert, dass das dieselbe Frau ist. Das weiß der Zuschauer, das weiß aber sonst irgendwie, glaube ich, keiner in dem Film. Ja. Der Stefan gestikuliert mir hier wild und jetzt weiß ich auch, was er mir sagen will.
Du hast den Ton.
Ich habe den Ton unserer FaceTime-Connection versehentlich wieder angehabt. Das war nicht gut. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, in diesem Haus, dann ist da noch eine Frau in der obersten Etage, die irgendwie nie die Wohnung verlässt. Und dann wohnt da noch ein Eishockeytrainer. Total seltsame Menschen. Keiner will mit der Polizei reden. Alle sind irgendwie auf eine komische Art strange und unser Kommissar verliebt sich dann auch noch in die Frau aus der Bar und wird dann so ein bisschen melodramatisch, weil das nicht so richtig funktioniert. Wie fandst du das?
Ich hatte stark zu kämpfen, das alles einzusortieren. Bei mir sind ja auch, dann treten immer noch diese Probleme auf mit da tauchen dann Leute wieder auf, haben was anderes an, also sind es neue Leute. muss ich immer kurz Pause machen.
Wenn der Kommissar sich mal einen roten Seidenschal ummacht.
Den habe ich erkannt. Wie sehen alle
angeweilt. Das sieht schick aus mit dem Schal.
Also, ja, das sah sehr schick aus.
Also, was mich ja wieder aufgeregt hat, ist, dass ich nach wie vor finde, Tatort schreibt oft keine guten Dialoge und castet in den Nebenrollen schlechte Darsteller. Also hier am Beispiel, der zum Beispiel das Schlimmste, also das hat natürlich Abstufung, aber das Schlimmste in dieser Folge war diese Obdachlose, die den Rucksack gefunden hat. Ist dann so eine kurze Szene.
Die war scheiße.
Ja, ist dir das auch aufgefallen, ja?
Das war absurd, das hätte ich besser gespielt.
Ja, also diese Szene, wie kann man die drehen und dann sagen, danke, das war's, Umbau. Das geht nicht. Also da muss der Regisseur Prügel für beziehen. Diese Szene dauert irgendwie...
Die B-Gruppe.
Ja, aber dann, wer auch immer das verantwortet hat, das ist... was soll das denn? Die Frau steht da wirklich und sagt, hier hat er gelegen, der Rucksack.
Und nee, dann, hier drüben.
Genau.
Da war nix.
Haben Sie was rausgenommen? Nein. Ich bin arm, aber ich bin ehrlich. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber...
Nee, kaum.
Also und dann so Dialoge, ja, dann sitzt, der Stefan nippt jetzt mal an seinem Drink, wir werden gleich mal erfahren, wie der schmeckt. Na, das ist ein sehr fragendes Gesicht, was du da gerade machst.
Hm. Fruchtig, würzig.
Nutze ich die Chance, um das hier auch mal zu trinken. Das schmeckt sehr viel fruchtiger und anders, als es riecht. Es riecht so ein bisschen muffig.
Das ist ja schön.
Ja, also es riecht so, als ob man so einen Holz- und Tanninangriff erwarten muss. Und der kommt dann aber nicht. Ist relativ nett. Und hat durchaus ein bisschen Säure für den Rotwein. Sogar ziemlich viel. Mhm. Zurück zu den schlechten Dialogen. Da sitzt dann der Eishockeytrainer mit unserem Kommissar.
Der war nicht so richtig gut.
Treffen sich quasi in des Eishockeytrainers Wohnzimmer, der sich gerade einen Drink eingegossen hat, lässt sich in seinem schweren Ledersessel nieder. Der Kommissar setzt sich auch hin, oder zumindest, man sieht ihn, glaube ich, nicht in dem Augenblick, aber ist auch egal. Und dann stellt der Kommissar ihm eine Frage und er überlegt kurz und fängt dann an, ja, also das und das und bla, und beantwortet die Frage. Und hat sich gerade mit seinem Whisky niedergelassen und jetzt sucht der Regisseur offensichtlich einen Grund, um aus der Szene direkt nach der ersten Frage wieder auszusteigen und lässt ihn nach Beantwortung der Frage sofort völlig ansatzlos und so reden Menschen nicht. Im nächsten Halbsatz sagen, so ist da noch was? Also so sprechen Menschen nicht miteinander. Diese Dialogregie
ganz komisch,
oder diese Dialogautoren, Wenn du die Szene an der Stelle beenden willst, dann schneid halt einfach weg. Lass sie nicht solche hölzernen Dinge daher hölzern. Das hat mich aufgeregt. Und auch die Dialoge zwischen den beiden Kommissaren, wenn die beiden miteinander reden, das habe ich alles schon mal besser geschrieben gehabt, auch im Kölner Tatort. Waren da schon mal bessere Drehbücher und bessere Dialoge am Werk. Den Schauspielern, den beiden Hauptdarstellern will ich da gar nicht so sehr einen Vorwurf machen.
Ganz genau. Die Schauspieler da, Die sind gut. Also,
ja, aber die scheitern so am Dialogtext.
Aber was die aufsagen müssen, ist fürchterlich teilweise. Also vielleicht war es auch irgendwie Kunstverständnis, irgendwas in Wirklichkeit aus dem Werk von so und so und wir bei außen haben es wieder nicht erkannt oder so. Keine Ahnung, kann ja sein.
Am Arsch die Waldfee. Leute in solchen Geschichten müssen oder sollten irgendwie Dialoge führen, die einigermaßen menschlich sind, wie Leute sich unterhalten. Und ich meine, es ist so ganz geschrieben, genau. Aber es ist wahrscheinlich eher fürs geschriebene Wort, was da steht. Das funktioniert als Dialog in einem Film nicht teilweise. Das gilt jetzt natürlich nicht für jede einzelne Zeile, da ist schon durchaus auch genug Kram dabei, der geht, aber nee. Es hat mich ein bisschen aufgeregt. Dass ich das alles schon besser gesehen habe, vor allem auch in Köln. Also wenn ich zum Beispiel an die Szene denke, wo die letzte Assistentin oder diesen ganzen Tatort, wo die letzte Assistentin in Köln gestorben ist, in dieser JVA, Der war um Größenordnungen besser als das hier.
Mhm.
Also.
Ja, das.
Gut. Da gucke ich mal wieder Tatort, dann muss ich mich gleich wieder aufregen.
Du schaust den gar nicht mehr so oft, oder? Hast du nicht früher sehr regelmäßig geschaut?
Ja, aber in letzter Zeit nehmen wir ja immer Sonntagabend auf. Und
aber meistens nach dem Tatort.
Meistens nach dem Tatort. Du guckst ihn immer. Und für mich ist das dann die Zeit, in der ich nochmal den Rest, den ich eigentlich noch machen wollte, zu dem ich am ganzen Wochenende nicht gekommen bin, dann schnell noch durchhechel vor dem Sneakpot, damit ich alles geschafft habe, was das Wochenende zu schaffen hergab. Und dann stolper ich so gerade so und gucke auf die Uhr. Ah, jetzt ist der Stefan gleich am Skype dran und dann geht's los. Mhm. Diesen Sonntag haben wir ja nicht aufgenommen. Und da hatte ich ja noch Zeit, konnte ich es gucken. Außerdem hatte ich Besuch.
Montag nicht, ja.
Ich hatte Besuch zum Tatort gucken, insofern.
Ah, ja.
Musste Tatort geguckt werden, ist ja ganz klar.
Ja.
Danach gab es natürlich Super Bowl, darüber reden wir gleich. Aber du hast eine neue Serie dir reingedreht.
Ja, ich habe House of Cards fertig geschaut.
Okay, fertig heißt, du bist mit allen Staffeln durch, die es gibt, oder nur mit allen, auf die du Zugriff hast? Oder wie ist das? Ich bin nicht im
Netflix,
Bilde.
Netflix hat ja, wenn die in den USA rauskommen, sind die ja auch raus.
Richtig, stimmt.
Und wenn die eine Serie veröffentlichen, dann veröffentlichen die immer en bloc.
Ja, sehr gut.
Nicht so wochenweise, sondern du kannst dann alles gucken. Auch die zweite Staffel sehr stark. Ich fand die erste fand ich noch stärker. Aber auch hier ganz tolle Folgen dabei. Gerade hinten raus richtig Druck auf den Charakteren, Druck auf der ganzen Situation. Es wird einem deutlich bewusst, was das Problem ist. Also.
Okay.
Ist wirklich toll, toll geschrieben, toll gefilmt, super darstellen. Kevin Spacey, hallo erstmal. Also. Das ist einfach geil. Am 27. Februar geht es, glaube ich, weiter. Da kommt dann die dritte.
Ist ja schon sehr bald.
Ja, ist schön.
Das passt ja genau zu deinem Timing jetzt sozusagen. Perfekt dazu.
Genau. Jetzt habe ich als kurzes so Interlude, möchte ich es nennen. Habe ich angefangen, Marco Polo zu schauen.
Da sieht man ja jetzt ohne Ende Werbung für dauernd.
Ja, ist auch schön.
Ich finde diese Trailer, die geben mir gar nichts. Die sehen komplett belanglos aus für meine Augen. Worum geht's? Erzähl.
Um Marco Polo, einen venezianischen Kaufmannssohn, der von seinem Vater an den Hof des mongolischen Kaisers, des Enkels von Genghis Khan, Kulip Khan, so heißt er, verkauft wird.
Oder was der ist?
Sohn
eines
venezianischen Kaufmanns, also Venedig.
Und der ist so arm, dass er seinen Sohn verkaufen muss.
Naja, der hätte dem Khan was bringen müssen und das hat er nicht gemacht. Und dann lässt er halt den Sohn da.
Und das ist aber nett von dem Vater.
Ja, der Sohn ist auch nicht so angetan. Und dann erleben wir halt so die ersten paar Wochen ist er nur eingesperrt, dann sieht man so ein bisschen Rückblick und dann lernt er, also wird er so langsam ausgebildet im Kampfsport und in Politik und in alle möglichen wissenswerten Sachen des mongolischen Reiches und lernt sich da so langsam zu behaupten und hat natürlich mit seinem ja eher freigeistigeren Denken und Leben läuft er auf die eine oder andere Schwierigkeit. Also wenn er zu ehrlich ist, zu offen ist, zu sehr in sich lesen lässt, das führt dann immer für eventuell andere Leute zu Problemen.
In welchem Jahrhundert spielt das ungefähr? Ich bin jetzt total ungebildet, was die Enkel von Genghis Khan und seine alterstümliche Einordnung geht.
Frag mich doch bitte was anderes.
Okay, ich frage dich was anderes.
1700 Ebbes, ich weiß es nicht.
Okay. Genghis Khan war aber irgendwie so ein Hitler seiner Zeit. Ne? Der war irgendwie nicht so nett, der Typ.
1200, der war bis 1200.
Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, auch die anderen sind nicht so nett. Oh nee, 13. Jahrhundert.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Herr Kahn hat von 1155.
Ja, ich habe komplett die Jahrhunderte, also mal 500 Jahre daneben gelegen. Nicht ganz so souverän. Ja.
Nun ja.
Kublai Khan, ja, also irgendwann gab es eben auch, war er wohl Präfekt. Aber wie auch immer er da hingekommen ist. Aber jetzt habe ich keine Zeit, die Wikipedia in Ruhe zu lesen, um das alles nachzuschauen.
Okay. Und was fasziniert dich an der Serie? Also was macht's spannend?
Dieses mittelalterliche Geschichten erzählen, und es ist halt auch wieder so ein bisschen Politikgedöns, ist es deutlich blutiger. Wenn der Khan da irgendwie einen Twist mit seinem Bruder hat, Entschuldigung.
Ja, genau. Dann legen die auch diese Farbkarten auf den Boden und verknoten sich. Nee, das heißt anders. Wie heißt das Spiel? Twister. Das heißt
Twister, ja, aber es ist nah dran. Ja. Dann wird es halt auch mal ganz schnell ganz blutig und irgendwie Heere, die sich gegenüberstehen und diverse Gliedmassen, die dann fehlen. Und das ist schon hart, aber es ist einfach sehr spannend und auch dieses so ein bisschen Intrigenspiel, was wir auch bei House of Cards hatten. Was mich total nervt, ist die Wackelkamera. Die ist halt nicht klug eingesetzt, sondern sie wackelt und du hast einen Umschnitt und es ist halt einfach keine Bewegung in der Szene. Und die Kamera steht nahezu fest, dann kommt wieder der Zurückschnitt auf die erste Kamera und dann bewegt sie sich wieder. Und dann steht sie wieder fest und dann bewegt sie sich wieder. Es gibt keinen Grund. Also ich finde, so bewegte Kamera, ja, ist ganz schick. Muss man wahrscheinlich jetzt auch fast machen, um eben so ein bisschen Bewegung anzudeuten, damit, weil das sich so, also weil die Zuschauer sich einfach schon so daran gewöhnt haben. Aber hier ist es halt echt quatschig eingesetzt. Also sie sind irgendwie in diesem Thronsaal von dem Khan und wenn man Khan sieht, ist die Kamera relativ ruhig und wenn man am Khan vorbei ins Publikum, also in dieses Audienzraum schaut, dann ist da halt Bewegung drauf und dann guckt man zur Seite, wo der Khan aber auch mit drauf ist, da ist dann auch Bewegung. Dann ist, also es ist nicht so, dass man, ich habe schon überlegt, rauszufinden, so okay, wenn der im Bild ist, ist es ruhig, aber das ist nicht so. Also es ist einfach ziemlich willkürlich und sehr, manche Kameras sind sehr unruhig. Kann sein, dass es mit mehreren zugleich gedreht haben und ein Kameramann betrunken war und einer nicht und der nicht Betrunkene zittert halt mehr. Ist das halt so?
Ja,
in diesem Sinne, Prost, gell?
Ja, Prost, 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 damit wir hier noch ein bisschen das Zittern rauskriegen.
Der wird besser, aber ich muss ihn mal mit Rye versuchen. Ich glaube, dann wird er noch besser.
Mhm. Ich sehe gerade, es gibt 10 Folgen. Wie lang ist eine?
60 Minuten ungefähr. 55, okay. 60 Minuten. Also jetzt die ersten paar. Aber ich habe nicht so, also ich habe es halt reingemacht und geguckt. Aber sie sind ein bisschen länger als die von House of Cards. Ohne langweilig zu sein. Also es ist nicht so langweilig oder sonst irgendwas.
Ja. Ich bin ja schockiert. Wir haben quasi jetzt die Erstausstrahlung auf Netflix war ja am 12. Dezember, lese ich hier gerade. Das heißt, wir sind sozusagen mit nur einem Monat, naja, anderthalb Verspätung. Das ist für uns bei einer Serienbesprechung. Bei Filmen sind wir ja üblicherweise top aktuell. Bei Serien sind wir üblicherweise alles andere als das.
Da haben wir wahrscheinlich die Kollegen von Fortsetz und Folgt mal locker weggebrannt.
Das hast du jetzt behauptet. Das kann ich nicht prüfen, keine Ahnung. Aber trotzdem, also ich meine, für Sneakpot-Verhältnisse ist das ja eine geradezu laserschnelle Besprechung einer Serie. Ist ja unfassbar.
Ja, aber ich bin noch nicht durch.
Nein, aber du hast überhaupt mal eine Einschätzung geliefert.
Ja, also im Moment.
Du hast aber mehr als eine Folge schon gesehen, oder? Das.
Ja, drei, zwei. Zwei, zwei.
Ja. Na, das sind doch schon 2 Stunden, da kann man schon ein bisschen was sagen.
Nee, 3 habe ich schon geschaut. Entschuldigung.
Ich habe hier gerade gelesen, dass bei Spiegel Online kritisiert worden wäre, dass man, dass der historisch verbürgte Stoff dem Spannungsbogen als Hindernis entgegensteht, weil eh jeder weiß, wie es ausgeht.
Siehst du, ich weiß es nicht.
Siehst du? Also sind es hier wieder diese Bildungsbürger, die mit ihrem ganzen Wissen protzen wollen, wenn sie in die Kritik reinschreiben, es weiß doch eh jeder, wie das ausgeht.
Ich habe jetzt in der Vorbesprechung das Ende von dem Foxcatcher-Film gehört, was du letzte Woche besprochen hast und gesagt hast, kümmert euch nicht um das Ende.
Ja.
Oder vor 2 Wochen.
Ja, toll. Nicht verraten.
Das erste, so der erste Satz ist so, ja, so und so, bla, ist das Ende. Alter, was ist denn das? Der ja. Robert hat die ganze Zeit, vor allem ich habe mich gewundert, so, das ist der Film, der hat der Robert beschrieben, aber wieso erzählen die denn davon? Hä? was ist das? Und dann fangen sie von vorne an, so, ach so, ah, okay. Ja. Du bist halt von einer ganz anderen Blickrichtung aufgezogen.
Das ist tatsächlich ein Problem, das habe ich in vielen Kritiken auch gelesen. Es ist halt immer, wenn davon ausgegangen wird, dass historische Fakten bekannt sind. Und es sind aber gerade so Fakten, zum Beispiel eben diese Foxcatcher-Nummer, das kennt in Deutschland wahrscheinlich niemand. Also die Leute, die jetzt in den deutschen Rezensionen behaupten, sie hätten das vorher gewusst, sind entweder Ringer-Fans oder keine Ahnung, schon sehr alt.
Es hat es damals zu der Zeit in die Tagesschau oder ins Heute geschafft.
Sicherlich, aber das ist halt zum einen 30 Jahre her und zum anderen, also klar, es gibt heute auch genügend Leute, die nicht wissen, wie diese Messerstecherei da mit den Eiskunstläuferinnen ausgegangen ist und wer da wen abgepiekst hat.
Das war doch keine Messerstecherei.
Naja, siehst du, weiß ich schon das nicht mehr.
War hier mit der Eisenstange. Welche Stecherei war doch Monika Zellisch auf dem Tennisplatz?
Nee, das mit der Messerstecherei, das war Wolfgang Schäuble.
Nein.
Alles durcheinander.
Nein, das war Oskar Lafontaine. Schäuble wurde angeschossen.
Siehst du? Ist alles durcheinander, sag ich doch.
Was stimmt nicht?
Nein, was ich sagen will, die allermeisten Leute werden das nicht wissen, wie das ausgegangen ist. Und deshalb finde ich das eine Schweinerei, dass das in den Kritiken so drinsteht, wie es ausgeht, weil man beraubt sich eines Effekts in diesem Film, dem man nicht beraubt werden müsste. Wenn man schon beraubt ist, weil man so gute Erinnerungen hat und weil man vor 30 Jahren Tagesschau geguckt hat und das sich auch noch erinnern kann an diese vergleichsweise für deutsche Alltag total irrelevante Randnotiz aus, da passiert halt irgendwas in Amerika, irgendeinem Ringer. Wenn man jetzt nicht großer Ringen-Fan ist, dann ist das eine Randnotiz, das ist egal. Und wenn du das 30 Jahre später noch weißt, okay, dann bist du dem Knall beraubt, den dieser Film hat. Aber warum muss jede Kritik verraten, was da passiert? Das ist eigentlich unnötig.
Ja, das ist echt schade.
Gut. Aber das ist halt immer so, wenn eine historische Grundlage zu Dings, ich glaube, wir haben uns selber dessen auch schon schuldig gemacht, wenn das ein bisschen bekannter ist. Wenn wir denken, das muss man wissen, dann verraten wir es auch. Insofern sind wir da wahrscheinlich schuldig im Sinne der Anklage. Aber ist halt immer die Frage. Klar, kann ich immer davon ausgehen, wenn ich das weiß, gibt es jemanden, der 15 Jahre jünger ist als ich, der das nicht weiß, weil er damals noch nicht Tagesschau geguckt hat und nicht zufällig irgendwann mal irgendwo darüber gestolpert ist. Und der Nächste, der 15 Jahre älter ist als ich, der sieht das halt dann genauso mir gegenüber. Ja. Insofern, werden wir nicht auflösen. Aber vielleicht habe ich ja irgendwen davor gewarnt, noch in die Wikipedia zu gucken oder eine andere Kritik zu lesen.
Ja.
Ist überhaupt, wenn Leute eine Kritik von mir oder uns gehört haben, dann sollten sie keine andere mehr hören. Das ist ja dann einfach die definitive Meinung. Da kann man ja aufhören an der Stelle.
Das stimmt wohl, ja.
Ja. Kann man, wie macht man Ironie klar, wenn man im, nee, braucht man nicht. Macht man gar nicht klar, lässt man einfach.
Unsere Hörer sind schlau genug, die merken das.
Glaubst du? Natürlich, ja, sind ja unsere Hörer.
Nicht von aus.
Ja,
natürlich. Gut. Unsere Hörer sind die Besten.
Zweifelsohne. So, zurück zur Themenliste. Hier steht bestimmt noch irgendwas, was wir reden wollten. Wo sind wir? Da. Super Bowl. Richtig. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass das nach dem Tatort kam.
Ja. Also ein bisschen später noch.
Ich hatte ja gesagt, ich will es gucken.
Ja.
Ich habe dann auch, nachdem der Besuch weg war, mir gedacht, gucke ich.
Mhm.
Habe ich es angemacht, dann habe ich diese Vorberichterstattung mit meinem Lieblings-FIFA-Kommentator angeschaut und da saß ja dann noch dieser, wie heißt der andere? Bernd?
Stecher? Nee, wie heißt der?
Nein, der deutsche Footballspieler, ja. Den sie die ganze Björn Zeit Werner. Damit gequält haben, dass er nicht dabei sein durfte.
Björn Werner.
Genau, Björn. Nicht,
von den Indianapolis Colts. Ist lustig, dass du Björn und Bernd verwechselst.
Das ist jetzt ein Insider. Und dann reden die und reden. Ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich hatte den ganzen Abend schon Kopfschmerzen. Und die reden und reden und reden. Und irgendwann wache ich um 3 Uhr nachts wieder auf vor meinem Laptop und denke mir so, hä? Der Laptop ist auch aus, wahrscheinlich weil die Batterie leer war oder so. Und ich habe nicht mal mehr den Anpfiff gesehen. Ich bin in der Vorberichterstattung eingeschlafen und mitten in einer.
Aufmachen können und spannendst erleben können. Das hätte gereicht.
Ja, weil die Batterie war leer und das Netzteil war irgendwo, keine Ahnung.
Ach so, ja.
Und dann, ich hatte immer noch Kopfschmerzen und dann bin ich einfach aufgestanden, in mein Bett rübergegangen und habe weitergeschlafen. Insofern, ja, ich habe keine einzige Spielminute gesehen. Erzähl, was war los? Was habe ich verpasst?
Okay, Super Bowl 49. Hast du gesehen, wie die 49 schreiben auf Römisch?
XLIX.
Ja.
Ist es falsch? Nein.
Ja, IL. Fertig. 50 minus 1.
Eigentlich hast du recht.
Das ist totaler Quatsch.
Das ist totaler Quatsch. Da hast du recht. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja.
Also belehrt mich in den Kommentaren gerne eines Besseren, aber in meine Lateinkenntnisse sagen, das ist IL.
Ich bin da jetzt nicht tief genug in den römischen Zahlen drin, aber wenn da XIL gestanden hätte, hätte ich auch 49 interpretiert.
XI?
Nee, warte mal. Hä? XL? Nee, genau, IL hätte gereicht. Ja, du hast recht. XIL wäre ja völliger Blödsinn.
Darf nicht sein.
Das ist totaler Quatsch. Die zählen erst die 10 von der 50 ab, um dann 9 drauf zu addieren. Ja. Wenn es da eine Regel gibt, dann würde ich auch gerne eine Verlinkung zu einer Erläuterung, wie das gebildet wird und wie da die Regeln sind, lesen. Ansonsten pflichte ich dir bei, IL müsste reichen.
Genau. Also 48 ist dann 40 plus 8. Aber die 9 ist halt immer 10 minus 1.
Ja. Krass.
Die 99 ist ja auch IC. Ja, wir werden es in 50 Jahren sehen. Wir sind ja auch beide in der 80.
Genau.
Können wir uns zum Super Bowl gucken.
Kannst du dich noch erinnern? Folge 375.
Und das ist ja immer noch. Dann sind wir über 4000 Folgen wahrscheinlich.
Ja, klar. Gut. Erzähl, was habe ich verpasst?
Einen ziemlich spannenden Super Bowl. Erste Halbzeit war so, oder erstes Quarter war so ein bisschen Abchecken der beiden Mannschaften. Also es hat gespielt die New England Patriots. Wen Football jetzt nicht interessiert, drückt einfach einmal auf Weiter, dann kommt er zum nächsten Kapitelmarke und dann ist das Thema vorbei. Machen wir eine Kapitelmarke vorm Grillen?
Klar.
Gut, also wenn euch Grillen interessiert, das kommt dann wahrscheinlich als nächstes. So, also New England Patriots, die sind aus
Boston. Entschuldigung, um dich nochmal zu unterbrechen.
Yes.
Ich habe gerade eine Numeria Liatab irgendwas Datei gefunden, wo das alles drinsteht und da ist es tatsächlich XLIX. Hier steht jetzt aber kein Reglement, warum das so gebildet wird, aber es steht so drin. Also Leute, wir brauchen so eine Erklärung. Weiter geht's. Da ist er sprachlos.
So, New England Patriots aus Boston, beziehungsweise aus Foxborough in der Nähe von Boston, gegen die Seattle.
Schon wieder Fox. Diese Fox-Catcher-Dings, diese Foxboroughs, das verfolgt uns. Oh. Ja, gut, der war, ja.
Und aus deutscher Sicht spannend war natürlich, dass bei den New England Patriots auf der Offense-Line rechter Outside-Tackle, wie sie auch immer die Position heißt.
Ja, der Tackle.
Genau.
Rechts, nicht dachte links.
Nee, rechts.
Okay. Das ist einer von uns.
Ja, genau. Das ist Sebastian Vollmer. Vollmer.
Ja, wird Seabass genannt, habe ich gelesen. Der Wolfsbarsch.
Genau. Ja, der hat da gespielt. Erstes Quarter war so mehr so ein bisschen abchecken. Irgendwie, man hat deutlich gesehen, sie haben, beide waren natürlich entsprechend aufgeregt. Man hat ganz konzentriert sein Programm runtergespielt, also einfach mal ein paar Würfe, Laufspielzüge, um zu gucken, wie der Gegner sich auf bestimmte Situationen eingestellt hat, um zu sehen, wie die deren Verteidigung auf bestimmte Offense-Sachen aufstellen und so weiter und so weiter. Das ist das ganz übliche Abchecken und insbesondere bei so großen Spielen machen die das noch viel mehr und viel genauer, weil sie eben genau gucken müssen, was der Gegner plant, beziehungsweise gegen ihre Stars entgegenzusetzen hat. Also zum Beispiel auf der Patriots-Seite Gronkowski oder so, der halt ein Tight End ist und unglaublich, es ist so eine Riesenhühne, der extrem gut da Pässe entgegennehmen kann an Situationen, wo man eigentlich nicht mit Leuten rechnet und das ziemlich große Schwierigkeiten für die Gegner verursacht. Im zweiten Quarter ging es dann los mit Punkten und irgendwie 30 Sekunden vor Ende der Halbzeit haben die Patriots das 14-7 gemacht, also zweiten Punkt sozusagen, oder zweite Mal auf zweiten Touchdown. Und die Seahawks haben es dann noch geschafft, 2 Sekunden vor Schluss auszugleichen. Also sie sind innerhalb von ein paar 30 Sekunden, also natürlich mit Auszeiten, und es dauert dann im Endeffekt 5 Minuten, geschafft, einmal quer übers Feld zu rennen.
Waren da so einzelne Mega-Moves drin, wie vor ein paar Jahren diese Interception, Return, Touchdown, wo dieser eine dicke Typ übers ganze Feld gewetzt ist? Gab es solche krassen Momente?
Sowas krasses nicht, aber Tom Brady, also der Quarterback von New England Patriots, hat 2 Interceptions geworfen während des Spiels und das ist halt schon nicht so gut.
Nö.
Und ja, und zwar irgendwie kurz vor der gegnerischen Endzone, so, okay, jetzt machen sie Punkte. Ich glaube, es war sogar noch im ersten Quarter. Wirft er und zack, Interception. Also die Gegner haben dann auch nichts draus machen können.
Wollte gerade sagen, wie weit sind sie damit gekommen?
Ja, bis zur 20-Yard-Linie oder so, also nicht groß. Also sie haben ihn sofort umgemacht dann. Richtig. Es gab einen ziemlich spektakulären Catch von einem Seahawks-Receiver, der irgendwie den Ball mit der Hand berührt, dann mit der Hand, dann mit dem Helm, dann mit dem Bauch und dann nochmal mit der Hand und ihn dann fängt. Also der tippte so auf ihm herum und fiel halt rückwärts
runter. So eine Slapstick-Nummer quasi.
Zieht ihn dann an sich ran und hat ihn, und das war ziemlich cool. Aber sonst bis auf den quasi nahezu letzten Spielzug keine so unglaublich besonderen Situationen. Dann sind die Seattle Seahawks auf 24-14 weggezogen. Also sie haben noch ein Field Goal gemacht, und das dritte Viertel, da war ich kurz mal, also ich musste meine Augen von innen angucken.
Ach, so schlimm war es schon.
Kleines Schläfchen gemacht. quasi mit dem zusammengeschaut hat, auch kurz gedöst.
Ja, ich war sowieso im Reich der Träume.
Du warst, ja, aber wir sind wahrscheinlich gleichzeitig wieder aufgewacht.
Könnte sein.
Also ein Field Goal und noch ein Touchdown und haben dann 24-14 geführt. Und die Patriots sind dann mit einem weiteren Touchdown wieder rangekommen. Und und waren dann relativ kurz vor Ende vorne. Dann haben aber nochmal die Seahawks den Ball und bringen ihn durch 2 spektakuläre Angriffe auch sehr nah an die Endzone, irgendwie, ich glaube, 4-5 Yards. Und die haben halt einen unglaublich starken, was ist der denn? Running Back oder so, Fullback oder sowas, in ihrem Team, der, selbst wenn irgendwie 2 Leute an ihm hängen, dann macht er nochmal 5-6 Yards.
Krass.
Also dem gibst du den Ball und dann rennt er einfach los. Und eigentlich haben alle erwartet, okay, jetzt gibt das dem, und dann machen die ihre Punkte und sind dann, also es stand 28-24 für die Patriots, und dann wären die wieder mit 31 vorne gewesen.
Ja.
31-28.
Ja.
Eventuell hätten sogar Two-Point-Conversion versucht und wären dann mit 4 Punkten vorne gewesen. Das heißt, der Gegner hätte in 2-3 Sekunden, also quasi eine Hail Mary in die Endzone, und gucken, ob was geht. Aber nein, er wirft den Ball in Richtung Endzone, also 4 Yards, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 5 Meter oder sowas. Wirft ihn, und da fängt ihn ein Patriots-Spieler ab. Und zwar einer, der seine erste Saison bei den Patriots ist, der nicht gedraftet wurde, also der von der Uni weg, wo alle Teams gesagt haben, nee, der ist nicht gut genug, den wollen wir nicht. Und die Patriots haben ihn dann doch irgendwie gesigned und Practice mitgenommen und haben ihn dann, da hat er sich so gut angestellt, dass er spielen durfte. Und dann war er halt irgendwie bei dem Spielzug auf dem Feld und fängt den entscheidenden Ball ab, 2 Sekunden vor Schluss. Ball für die Patriots, oder 20 Sekunden vor Schluss von mir aus auch. Also war noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, aber nicht mehr viel. Und ja, fängt den ab und dann haben sie den Ball quasi 2 Yards vor der eigenen Endzone, aber müssen die nur noch abknien. Das Problem ist nur, wenn der Quarterback ihn abkniet und in der Endzone ist, dann ist es ein Safety und gibt 2 Punkte für den Gegner und Ball für den Gegner. Und das ist, wäre halt ein bisschen kritisch geworden, also die 2 Punkte wäre egal gewesen. Aber Ball für den Gegner, das möchte man halt dann nicht
mehr. Nee. Und der Typ, der den gefangen hat?
Der hat nur geheult.
Marktwert Vertausendfachung.
Ja, das war ein Lucky Catch. Aber trotzdem, der stand am Rand und hat einfach nur geheult die ganze Zeit. Geil. Man hat den so ein paar Mal gesehen. Also der ist auch nur 3 Schritte rausgelaufen oder so, hat sich das dann sofort umgemacht worden. Aber dann gab es noch eine Schlägerei, weil die Patriots halt nochmal versuchen mussten, den ein bisschen also den Ball quasi aus der Endzone rauszubekommen. Und haben dann ihre 5 Yards-Strafe gekriegt. Also die Gegner haben, es war ganz wild, also alle auf alle und derbe Prügelei, so 2 Sekunden oder 20 Sekunden vor Schluss noch. Und dann haben sie halt abknien können, weil sie dann halt 5 Meter von der Endzone entfernt waren und dann konnten sie einfach runtergehen und gut ist. Also das war richtig spannend hinten raus nochmal.
Ja, und ich war so gut vorbereitet. Ich habe extra vorher nochmal in der Wikipedia mir die Beschreibung der Aufgaben für jede einzelne Position, Offense und Defense, durchgelesen.
Oh, und die ist gar nicht so schlecht.
Ja, und dann, also ich war wirklich, ich wusste Bescheid, ja, und dann bin ich eingepennt. Also was für eine Verschwendung.
Also wir müssen das mal im September, nehmen uns das mal vor, das treffen wir uns um 7 Uhr bei mir, gucken mal 6 Stunden am Stück, 2 Spiele hintereinander.
Ach ey.
Sind wir zumindest mal vorbereitet für den Super Bowl.
Sehr gut.
Da können wir währenddessen podcasten. Machen wir Ton aus und podcasten.
Ja, das wäre doch mal was. Gut. Also, warst du für die Patriots?
Ich bin schon eher Patriots-Anhänger, aber es gibt so viele grandiose Bars in Seattle, sodass ich auch für Seattle bin.
Deswegen ja, warst du quasi, deshalb konntest du einschlafen, weil du nicht wirklich so invested warst.
Nee, ich schlafe eigentlich grundsätzlich beim Super Bowl das 3. Quarter.
Das stimmt. Die 2 oder 3 Mal, die ich es mit dir zusammengeguckt habe, irgendwann so kurz, also man nickt immer irgendwann weg. Es geht nicht anders.
Ja, das ist ja auch echt spät. Da hat man natürlich 2, 3 Drinks gehabt und naja.
Und natürlich das ganze Grillfleisch, Kapitelmarke hier.
Warte, ich muss doch über die Halftime-Show reden.
Verdammt, jetzt habe ich die Kapitelmarke, muss ich nachher löschen. Erzähl. Halftime-Show. Ich habe was auf Spiegel Online gab's, tanzende Haie.
Ja, das war ganz lustig. Aber was, sonst?
Warum? Wer war der Special Guest, von dem Katy Perry vorher geredet hat?
Lil Kim?
Das erinnert mich jetzt an dieses Bild, was ich kürzlich auf Facebook gepostet hatte mit diesen
Charakteren. Nee, Gott, das war jemand anders. Ich habe es aber schon wieder vergessen.
Hast du dieses Bild gesehen, was ich neulich auf Facebook gepostet hatte mit den Kategorisierungen, wie verschiedene Musikstile funktionieren?
Oh, so lustig. Das hatte ich vorher schon bei irgendjemand anders gesehen.
Lustig. Ich fand es auch so lustig, deshalb habe ich es ja gepostet, weil da war dann irgendwie drin, wie Hip-Hop funktioniert. Und da ist dann irgendwie im 3. Quarter der Musik vom Hip-Hop ist es featuring Little or Big Someone.
Ja, genau. Genau so.
Es ist Little Kim oder Lil Kim. Man darf ja das hinten nicht aussprechen.
Ja.
Diesmal war es Lil und nicht Someone. Big. Aber Someone war es. Ja. Gut, okay. Was war mit den tanzenden Haien? Warum? Was war da los?
Keine Ahnung. Die sind da einfach nur abgedanced.
War quasi Sharknado the Musical.
Ja, genau sowas. Was ganz cool war die Beleuchtung des Untergrunds. Da haben sie
des Rasens oder was, oder wie?
Ja, genau, der Bühne. Rasen. Ja, also, die haben auf dem Rasen gespielt.
Ja, stimmt, die stellen die ja dann dahin, ne? So eine Bühne.
Ja.
So eine flache.
Ja, haben ziemlich schnell aufgebaut natürlich. Und das sah ziemlich cool aus, so als würden so Stelen aus dem Untergrund kommen und die Tänzer haben auch relativ gut ihre Positionen getroffen. Und das war
da spricht der Profi relativ gut. Das bedeutet, naja, also.
Ja, mein Gott. Also, aber man konnte erkennen, was es sein sollte. Vielleicht stand die Kamera auch schlecht.
Hast du amerikanisches Fernsehen geguckt eigentlich? Mit amerikanischer Werbung?
Nee.
Schade.
Ich habe, was ganz schön war, die als Werbung war, haben die einfach so eine Kamera rechts oben im Stadion auf die geschaltet. Und dann hat man einfach so gesehen, wie die auf dem Platz rumstehen und nichts passiert. Man hat nicht irgendwelche Werbung, nicht irgendwelche Einspieler, gar nichts gesehen. Es war so ruhig und entspannt.
Man hat sozusagen, man ist in derselben Situation wie die Leute im Stadion. Man hat dann die Wahl, sich noch ein Bier zu holen oder aufs Klo zu gehen oder eben oder das anzugucken. Jetzt
Kapitelmarke.
Warte, ich bin hier. Jetzt, ja, ist Gesetz. Schieß los.
Oder den Grill anzuschmeißen.
Die Wahl haben die Leute im Stadion nicht, aber du hattest sie. Und du hast jetzt tatsächlich nachts um 3 Uhr irgendwas den Grill auf deinem Balkon angemacht.
Wir haben vor dem Spiel einen Burger gegessen und dann haben wir während des Spiels. Was passiert denn gerade in unserem. Ja, egal.
Ja, ich hatte ja vor 2 oder 3 Sendungen angekündigt, dass ich genau deshalb zu dir kommen will. Und du wolltest ja den Grill eigentlich nicht anmachen und ich wollte mich bei dir einladen, hab gesagt, sind ja deine Nachbarn, ist mir egal. Und dann haben wir das voll verkackt, das irgendwie zu organisieren. Und irgendwie war es dann plötzlich, heute Abend ist Super Bowl und ich habe es völlig verpeilt, mal irgendwie mit dir zu telefonieren. Ich war so ein bisschen überfahren von dem Termin und du hast wohl auch vergessen, irgendwie Bescheid zu sagen.
Auch irgendwie so, ja, stimmt. So abends, als wir dann da saßen, so, wollte der Bob nicht eigentlich noch kommen? Nee, der hat ja heute Abend Besuch gehabt, nee. Na, dann wäre er ja gekommen. Na, dann wohl nicht.
Tja.
Ja, jedenfalls habe ich...
Ja? Erzähl, dann hast du also den Grill und ich nehme an, du hast auch diese Räucherstäbchen reingelegt, damit es so richtig geil ist für deine Nachbarn nachts um 3.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Geräuchert habe ich nicht, das war ja zu gemein. Vor allen Dingen auch so ein Burger, der liegt ja nur irgendwie 3 Minuten da drauf.
Aber ich habe bestimmt mit Rauch besser.
Das bringt nicht viel.
Sieht immer geil aus.
Ja, das
mit so einer Kopflampe auf dem Balkon stehen, dass du überhaupt was siehst wahrscheinlich.
Ja, ich mache dann mal das Handy an. Ich habe ja vorher schon wieder Bacon, ganz viel Bacon gegrillt, damit wir auch genug, irgendwie 200 Gramm Bacon schon mal vorbereitet.
Sehr schön.
Ja. Und das Coole war halt, ich habe den Grill volles Rohr angefeuert und dann sind wir wirklich nur raus, haben die Patties draufgeschmissen, die Brötchen kurz oben mit angegrillt. Und die waren innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten oder 4 Minuten waren die fertig. Es war super geil, ging super schnell. Einmal gewendet, zack, 2 Scheiben Käse oben drauf. Auf jeden. Mm. Oh, ich hab am Tag vorher, das habe ich leider, da war es dann zu spät, den noch einzukaufen, haben wir Burger mit Raclette-Käse drauf gemacht. Das scheint dich ja sehr zu interessieren.
Ja, nee, ich trinke nur noch ein Glas Wein. Alles wird besser, wenn man es mit Käse überbackt. Das ist schon eine alte, eine Gruppe im StudiVZ gewesen. Das ist eine Weisheit, die ist schon sehr alt.
Ja. Also Raclette-Käse auf Burger, das ist wirklich eine Feinheit. Also,
aber Raclette-Käse ist doch eher so, also der ist zwar kräftig, aber es ist ja eher so, unter den Käsen ist das ja eher ein Scheißkäse.
Ja, aber es war total geil geschmeckt. Es passte richtig gut dazu.
Also bei diesen Hipster-Burger-Buden hier in Frankfurt nehme ich immer irgendwie Swiss oder sowas. Dass sie mir da irgendwie so ein Gruyère oder sowas auf meinen Burger schmeißen.
Das ist wahrscheinlich ein heimlicher Raclette-Käse.
Nee. Nicht bei meiner Burger-Bude. Gut. Also gegrillt wurde, eingeschlafen wurde, ich war nicht da.
Alles wie immer.
Nee, das stimmt nicht. Beim letzten Mal haben wir ja bei Anne gefeiert, glaube ich. Oder das vorletzte Mal.
Letztes Mal war ich
bei und da war alles gut. Da habe ich nur moderat eingeschlafen und ich habe auch was von den Burgern gekriegt. Und ich war anwesend.
Ja, das stimmt.
Ich habe... Um jetzt gerade nochmal zurückzukommen und unsere Hörer von der Aufgabe zu entlasten, für uns Webseitenlinks finden zu müssen, parallel mal eine Regel gefunden, wie das gebildet wird. Und da steht, folgende Regeln sind weiterhin zu beachten bei den römischen Zahlen. Mhm. Einer können nur von Fünfern und Zehnern abgezogen werden. Und das ist schon der entscheidende Punkt. Zehner können nur von 50ern und 100ern abgezogen werden. Und 100er können nur von 500ern und 1000ern abgezogen werden. Das bedeutet, du darfst immer die kleine Einheit nur von den 2 nächsten größeren abziehen. Nicht von der dritt- und viertgrößeren Einheit. Das heißt, kannst du kein I von einem L abziehen, sondern eben nur von einem V oder von einem X. Mhm. Und deshalb rechnet auch dieser Umrechner hier, den ich hier gefunden habe, die 49 zu XLIX um. Damit haben wir das geklärt. Aber wenn ihr noch irgendwie zum Beispiel die Begründung findet, warum diese Regel so ist, ich weiß nicht, ob das überhaupt überliefert ist, warum sich der jemand das da so ausgedacht hat, dann könnt ihr das natürlich trotzdem gerne posten. Hätten wir das auch?
Gut.
So, noch eine Kapitelmarke hier an dieser Stelle.
Liebe Hörer, ich soll euch grüßen.
Ach was.
Ja, dich auch.
Mich auch. Von der Claudia. Ich bin Hörer und Podcaster. In einem. Ja. Personalunion nennt man das, glaube ich.
Sag den Hörern viele Grüße. Dem Bob auch. Ja, wenn es sein muss. Nee.
Claudia, ich wollte dich anrufen eigentlich. Oder zumindest mal eine Nachricht schreiben. Ich gebe zu, ich habe es nicht gemacht, weil ich es verpeilt habe. Aber ich habe es zumindest vorgehabt. Und jetzt ist der Stefan mir zuvorgekommen.
Ich kann dir ehrlich sagen, sie hört uns eh nicht. Sie kommt zu nichts.
Naja, irgendwann wird sie das nachhören.
Ja, das stimmt.
Und dann wird sie da hören, dass ich sie anrufen wollte, es nicht gemacht habe, was kein gutes Licht auf mich wirft. Und auch keine Entschuldigung ist. Egal. Du wolltest erzählen, was sie gesagt hat.
Ja, nee, also ihr geht's ganz gut. Sie ist ziemlich kaputt, weil dann doch die neue Mitbewohnerin das eine oder andere an Aufmerksamkeit einfordert.
Die neue Mitbewohnerin ist einfach eine Sau. Die putzt nicht, die lässt sich alles hinterhertragen. Die ist nicht WG-tauglich.
Die lässt sich den Arsch abwischen, alles.
Alles, alles. Das ist eine furchtbarlich egoistische Person.
Aber wohl auch sehr nett.
Ja, aber das muss dann aber sehr nett sein, sonst reißt das echt nicht raus. Ja. Also wenn ich mich in der WG so daneben benommen hätte, dann aber...
Ja.
Ja, nein. Also ja, die Kleine ist offensichtlich demanding,
wie man
in Englisch sagen würde. Aber das sind sie alle in dem Alter.
Sie ist jetzt 6 Wochen alt, also was erwartest du? Sie ist im Moment wohl
sehr... Das Witzige ist, im ersten Jahr kann man das einfach an der Kalenderwoche ablesen, wie alt das Kind ist. Total praktisch.
Aber nur, wenn die Kinder so geboren werden, wie die von Christoph und Claudia.
Ja, das meine ich ja jetzt in diesem konkreten Fall. Schaust auf die Kalenderwoche und dann addierst du irgendwie noch ein paar Tage drauf für Claudia und ziehst einen Tag ab für... Das ist doch total praktisch.
Super. War es nicht so die gleiche Kalenderwoche? Nee, eins weiter.
Aber bist du auch so in der Firma, dass du so nach Kalenderwochen tickst, was so die...
Nicht mehr, seitdem wir keine Kalender mehr aufhängen dürfen mit Kalenderwochen.
Was? Was ist das denn für eine Regel?
Wir haben so Schallschutzwände, auf die wir immer draufreden müssen.
Was?
In grün, in leuchtend grün.
Warum redest du auf Schallschutzwände drauf?
Damit ich, wenn ich telefoniere, nicht ins ganze Büro rede.
Ach, du sitzt in so einem Großraumbüro?
Ja, genau.
Ach so. Und die darfst du nicht zerpieksen, oder wie ist die Regel?
Da darf man vor allem nichts dranhängen, weil dann ist dieser Schallabsorptionseffekt weg.
Oh ja, wenn man so einen richtig großen, schönen 2,5 Quadratmeter Kalender mit lackiertem Papier, so mit diesem glatten.
Ich hätte gerne einfach nur was, wo ich sehe, welche Kalenderwoche ist. Das macht mich total narrisch. Ich rate jetzt immer, wenn ich die Tickets einstelle und sagen muss, bis zu welcher Kalenderwoche sie das lösen müssen, dann irgendwie mache ich 4 Wochen lang Woche 8 und irgendwann siehst du dann schon, ich stelle ein Ticket ein und ich stelle das sofort um auf Woche 9. Und dann gucke ich mal so, oh verdammt, das ist ja schon Woche 9. Naja, gut, dann macht's halt sofort.
Fantastikal auf dem iPad kann das.
Ja, ich weiß. Aber ich will meinen Kopf heben und ich will nicht das iPad anmachen oder sonst irgendwas.
Wir haben bei uns im Büro, wir sitzen zu zweit nebeneinander, aber jeder von uns hat seinen eigenen Kalender über seinem Monitor hängen, obwohl wir problemlos auf einen gemeinsamen gucken könnten.
Ja,
genau. Aber jeder den eigenen, also nur mal so. Ich kann dir auch einen schicken, wir haben noch einen von unseren. Schön mit unserem Logo, da ist sogar mein Gesicht drauf.
Oh ja, schickst du mir den?
Bitte, gerne.
Dann hänge ich den bei uns auf, mache ich ein Foto, schickst dir.
Und dann kriegst du Ärger hinterher dafür, dass du die Schallschutzwand
tapeziert hast. Das hänge ich auf.
Ja, dann schicke ich dir den. Ja. Ist kein Problem.
Am besten in die Firma. Das machen wir nachher.
Ja, das machen wir.
Kommt offiziell zum ersten Mal Post, dass ich Post in die Firma kriege. Mein Arbeitskollege kriegt dauernd Päckchen in die Firma, da ist Lego drin.
Das ist natürlich schön. Ich bestelle mir, ich habe meine Kletterschuhe jetzt, meine neuen, bekommen. Die habe ich mir auch in die Firma liefern lassen.
Hast du nicht zum Geburtstag schon Kletterschuhe gekriegt?
Da habe ich einen Gutschein für Kletterschuhe gekriegt.
Ach so.
Und dann habe ich versucht, den einzulösen. Das ist aber gescheitert, weil es bei diesem Versender und auch bei diesem Laden, ich bin zuerst zu dem Laden gegangen hier in Frankfurt und danach noch online. Die haben
keine Kindersärge.
Die haben keine Kindersärge, genau. Das ist genau das Problem. Ich habe Schuhgröße 47, ein Drittel. Und Kletterschuhe kauft man kleiner, bis zu 2 Nummern kleiner.
Da hätte ich 38,5.
Was? Du hast 40? 40,5?
Nee, 40. Ich habe 41, also 39.
Da fällst du nicht nach vorne um? So im Alltag?
Nee, Balance, mein Lieber, Balance.
Ja, sowas brauche ich nicht. Ich stehe einfach.
Du kannst dich auch 45 Grad ohne Wind nach vorne neigen.
Ja, ist überhaupt kein Thema.
Bei mir ist bei 10 Grad Schluss.
Ja, siehst du.
Gut, das ist mein Bauch, aber...
Nee, also ich bin dann einfach gescheitert. Die Größe gab es nicht. Die letzte Größe, die sie hatten, war 45. Den habe ich angezogen. Der hat mit einem fies laut ploppenden Geräusch über meiner Ferse hat er so zugeschnappt, dann war ich drin. Und kurz danach wollte ich einen spitzen Schrei ausstoßen. Und die Frau, die mich da beraten hat, sagte dann, ja, gehen Sie doch mal an die Wand und machen Sie mal hier so ein paar Testklettern so ein bisschen, klettern Sie doch da mal hoch. Und ich bin aufgestanden und habe mich direkt wieder hingesetzt. Dann bin ich nochmal aufgestanden, dann bin ich an die Wand gegangen und dann wollte ich einfach nur schreien. Das war einfach, der Schuh war einfach viel zu eng, das war nicht zu machen. Obwohl man unter Kletterern so generell sagt, ja, die ersten paar Male tun weh, weil der Schuh, den musst du eng kaufen, den musst du sehr eng kaufen. Und die Schuhe weiten sich und du willst halt nicht, dass du dir einen Schuh kaufst, der vom ersten Sekunde an passt und dass der sich dann weitet, weil das wäre dann blöd. Dann hast du für die meiste Zeit, die du den Schuh benutzt, einen Schuh, der eigentlich zu groß ist. Sondern du willst halt einen Schuh kaufen, der irgendwie am Anfang ein bisschen zu fies sitzt, sich dann weitet und dann perfekt passt. Ja, und dann habe ich lang recherchiert.
Bei Lateinson-Schuhen auch so.
Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen Sportarten so. Am Anfang ist nicht schön. Wenn ich mich zum Beispiel an die komischen Stiefel bei der Bundeswehr erinnere, das war auch kein Spaß. Wenn man die neu gekriegt hat, haben die auch nur Blasen gemacht und nach einer Weile passen die einfach, dann passen die einfach.
Okay, das ist ganz cool. Aber die sind schon so gemacht, dass die sich noch verändern, oder?
Kletterschuhe? Ich weiß nicht, nee, ich glaube, das ist bei beiden einfach eine Tatsache dessen, dass da irgendwie Leder und halt einfach Materialien verarbeitet
Wärme
sind.
Wärme und Feuchtigkeit. Und
ja, die einfach nicht anders können, als sich zu verändern. Und dann irgendwie nachgeben. Ja, ich habe jetzt welche bestellt in zwei Größen und habe den einen jetzt ausprobiert am Montag. Mir tun jetzt noch die Füße weh. Aber ich bin zuversichtlich, dass der gut werden wird, wenn ich ihn noch ein paar Mal trage. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Weißt du, was ich mir bestellt habe heute?
Erzählen.
Ich habe heute eine Kurzschlussreaktion in meinem Kopf gehabt. Ich las den dritten Artikel darüber, dass der neue Raspberry Pi 2 draußen ist. Und dann habe ich einfach bestellt.
Und was willst du mit einem Raspberry Pi?
Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe einfach gedacht, es ist so ein Computer und da habe ich so ein Gehäuse und so ein Netzteil und so eine SD-Karte und so ein Raspberry Pi und der hat ja jetzt vier Kernprozessor und 1 GB RAM und ist total super. Da habe ich gedacht, bestelle ich mir mal einen Raspberry Pi. Ich glaube, ich mache ein NAS draus, mal sehen. Wenn die Hörer irgendwie coole Links haben, was ich lesen muss, wenn ich da irgendwie ZFS drauf haben will, dann könnt ihr mir das mal schicken.
ZFS ist doch das, was der Hesse immer gemacht hat bei Bits und so, oder?
Ja, aber der ist ja schon lange nicht mehr mit Bits und so aktiv.
Meine ich nicht.
Das müsste man ihn mal fragen, ja.
Bei denen gehen immer manchmal Leute und machen dann eigene Podcasts auf.
Ich glaube, bei Hesse, ohne jetzt irgendwelche Insider-Informationen zu haben, kommt es mir eher so vor, als ob Family und Kinder seine Aufmerksamkeit erfordern und er deshalb nicht mehr mit dabei ist. Aber vielleicht ist ja weiß jemand irgendwas. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt pure Spekulation. Wenn man jetzt ZFS-News haben will in der deutschen Podcast-Landschaft, dann muss man Freakshow hören. Da ist der Dennis, den ich tatsächlich persönlich kennenlernen konnte auf dem 31C3, ist da der Resident ZFS-Guru, der dafür auskunftsberechtigt ist, sozusagen.
Was jetzt für die Nicht-Profis wie mich, was ist ZFS?
ZFS ist ein Filesystem. Auf deinem Mac hast du wahrscheinlich HFS Plus und auf einem PC hätte man FAT oder man hat NTFS.
Oh ja, das
auf,
kenne ich.
FAT. Auf NTFS seinen, kenne ich auch. Genau, das sind so die Filesysteme, in denen man seine Festplatte formatiert. Und ZFS ist so, ich glaube, sie haben diesen Buchstaben Z damals gewählt, weil es der letzte im Alphabet ist, so nach dem Motto, es ist das letzte Filesystem, das du jemals brauchen wirst. Das ist das Filesystem done right, so nach dem Motto. Alles mit 128 Bitpointern irgendwie kann so viel Speicherplatz adressieren, dass du genug Bits für jedes Sandkorn dieser Erde hast und kann Software RAID machen und RAID auf Filesystemebene ist was extrem Geiles. Das ist viel besser als RAID in einem RAID-Controller.
Ich verstehe nur so 30% von dem, was du gerade sagst. Ich habe das studiert.
Das tut mir leid. Ich habe das auch studiert, aber du bist weiter studiert als ich.
Ja, trotzdem.
Was ist da los?
Ich glaube, drüber reden. Du willst ein RAID RAID ist.
RAID ist, wenn du mehrere Festplatten mit zueinander in Relation setzt und sie irgendwie miteinander interagieren lässt, sei es um sich gegenseitig abzusichern oder sei es um sich gegenseitig zu ergänzen, damit sie mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann gibt es die Kombination daraus, wo zum Beispiel drei Festplatten zusammenarbeiten, um, was weiß ich, du hast drei Festplatten mit jeweils einem Terabyte und dann hast du zwei davon speichern die Daten und die dritte speichert eine Prüfsumme über die Daten. Und dann hast du zwar drei Terabyte in Hardware sozusagen verbraucht, aber du kriegst nur zwei Terabyte in nutzbarer Kapazität.
Aber
das letzte schnell. In schnell, weil die können sich die Arbeit teilen. Und das dritte Terabyte ist für die Sicherheit zuständig. Weil dann Prüfsummen gespeichert werden, die dafür sorgen, dass wenn eine Platte kaputt geht, egal welche von diesen dreien, sorgt es dafür, dass nicht gleich alles weg ist. Und ZFS macht das Ganze eben nicht.
Warum baut man denn Festplatten nicht generell einfach so?
Das ist eine gute Frage. Aber das würde ja dann trotzdem, nee, eigentlich ist keine gute Frage. Tut mir leid, deine Frage beleidigen zu müssen. Wenn du Festplatten generell so bauen würdest, hättest du ja trotzdem wieder ein Hardware-Stück, wo du das zusammenführst, irgendwie in der Platte. Und dann fehlt dir dieses Hardware-Stück und dann ist doch wieder alles für den Arsch. Müsstest du das wieder rauslöten und neues rein, das willst du ja alles nicht. Du willst das ja irgendwie stecken können. Und insofern...
Ich möchte ja physikalisch getrennte Objekte haben.
Richtig. Okay. Ja, und... Ich will jetzt, es ist ja auch kein Tech-Podcast hier an der Stelle, aber ZFS ist das Filesystem, was man haben will und ich werde diesen Raspberry Pi benutzen, um damit rumzuspielen. Das ist, glaube ich, so der Gedanke, den ich im Moment habe.
Aber wie willst du das in deinen Mac einbauen?
Gar nicht. So ein Raspberry Pi ist ja ein kompletter Computer und der hat auch eine Ethernet-Schnittstelle. Da hänge ich einfach Platten dran und dann kann der über Ethernet hier in meinem Mac irgendwie gigabyteweise Speicherplatz zur Verfügung stellen. Ich kann da Time Machine drauf machen oder sonst irgendwas. Das ist halt ein kompletter Rechner. Auf dem neuen läuft sogar Windows 10. Wenn man jetzt nicht so der Linux-Guru ist oder werden möchte, kann man da theoretisch Windows drauf knallen. Für so die
Was Leute, kostet so ein Ding?
Fast nix. 40, 45 Euro.
Und das ist schon ein ganzer Computer.
Naja, er hat noch keinen Speicher, also er hat RAM und er hat ein CPU und er hat so ein bisschen I/O-Ports, aber er hat noch keine Festplatte in Anführungszeichen. Für das Betriebssystem steckt man eine SD-Karte rein, Mini-SD. Und du brauchst noch ein eigenes Netzteil. Das musst du noch extra kaufen.
Apropos SD-Karte, ich wollte doch noch eine kaufen.
Ja.
Wir machen erst die Sendung zu Ende.
Ja, da steckst du noch ein Netzteil dran und dann ist es erstmal nur eine nackte Platine. Kannst du dir noch ein Plastikgehäuse kaufen, wenn du ein schickes Plastikgehäuse haben willst. Wenn nicht, schmeißt die Platine einfach so in die Gegend. Hat einen HDMI-Buchse, hat vier USB-Ports und hat einen SD-Card-Slot. Und dann gibt es noch so ein IO-Schiene da. Da kannst du dann, wenn du damit irgendwas ansteuern möchtest oder so. Es gibt noch ein Kameramodul und noch zig Erweiterungsgeschichten, wenn man irgendwie vorhat, denen irgendwelche Maschinensteuerung oder irgendeinen Quatsch machen zu lassen. Irgendwelche LEDs ansteuern oder sonst was du vorhast, da gibt es auch noch so Erweiterungskits. Aber ansonsten ist das erstmal ein vollständiger Computer in der Größe einer Zigarettenschachtel. Für sehr wenig Geld. Und von daher konnte der Nerd in mir nicht widerstehen.
Wie lange dauert es, bis es kommt?
3 Tage oder so müsste hier sein.
Okay. Und das hast du in die Firma. Jetzt weiß ich, wie wir drauf gekommen sind.
Ja.
Das hast du in die Firma schicken lassen.
Richtig.
Sehr gut.
Genau.
Auf die Firma sind wir gekommen, weil wir über Kalenderwochen geredet haben. Vergiss nicht, mir den Kalender zu schicken. Und darauf sind wir gekommen, weil wir eigentlich über die Klavier gesprochen haben.
Ja, hast du da noch, habe ich dich da unterbrochen? Gibt es da noch mehr Infos?
Ich glaube, wir sind da abgeschweift. Ja, jedenfalls ist wohl die kleine Lydia, ein bisschen wie Mama Kind, hat sie gemeint. Also so, sie lässt sich von der Claudia ganz gut beruhigen. Von ihrem Mann geht so.
Wie geht der Mann damit um?
Er hat dann mehr Freizeit. Aber das hat die Claudia nicht gesagt.
Aber das nagt ja schon so ein bisschen an einem, wenn man...
Ja, aber das ist halt so die erste Zeit. Also am Anfang war es wohl ganz cool und jetzt ist es ein bisschen anstrengender, jetzt muss er auch mal hin und wieder ein bisschen mehr weinen. Aber ja, das passiert auch alles.
Und ich habe hier gerade in meine To-Do-Liste eingetragen.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Ja.
Wir sind gerade bei einem ganz anderen Thema. Du musst ein bisschen aufhören.
Ich habe da nur eingetragen, dass ich dir einen Kalender schicken soll. So.
Oh ja, ja. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Man lernt wohl dieses Windelwechseln sehr schnell, hat sie Claudia gemeint.
Das kann ja nicht so schwer sein. Das ist doch heute, also ich meine, so viele Generationen von Pampers-Windel-Dings. Ja, das ist wahrscheinlich mittlerweile so ein Zip mit One Hand, One Move, irgendwas.
Nee,
wahrscheinlich nicht.
Das ist aber immer noch mit viel Dreck verbunden. Ich darf das hin und wieder ganz, ganz selten, werde ich dann beauftragen. Ah, du bist doch Partneronkel, jetzt du, bitte. Ah ja, okay, dann kämpfst du wieder irgendwie eine Viertelstunde und meine Nichte, die ist 9, die hat jetzt am Wochenende die Kleine gewickelt und die braucht halt irgendwie 2 Minuten. Zack, zack, jetzt komm her, hier, da leg dich hin, zack, 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 fertig. Und ich kämpfe da immer. Wie der erste Mensch.
Tja, das muss jeder einzeln lernen.
Ja.
Jeder Patenonkel, jeder Vater, jede Mutter, jede Patentante muss da durch.
Ich bin ganz froh, dass ich das irgendwie bei den vielen Kindern in der Verwandtschaft schon ein bisschen mitlernen kann. Dann hat man zumindest schon mal so ein Gefühl dafür und muss es dann nicht ganz neu lernen.
Möchtest du unseren Hörern deine Pläne offenlegen?
Nee, es gibt keine weiteren Pläne, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann Kinder kriegen.
Ah, okay. Das ist ja schon mal eine Aussage.
Aber mehr gibt's wirklich gar nicht.
Okay. Gut, ich glaube, wir sind jetzt weit genug.
Ich muss noch ganz
Entschuldigung,
kurz
bitte,
Hard Boy History empfehlen, unbedingt. Ich höre gerade mal wieder so eine total coole Folge über die moralische Grund des Abwurfs von Atomwaffen. Sehr spannend, sehr gut gemacht, aber habe ich bei der letzten schon empfohlen. Unbedingt anhören. Dann möchte ich noch ganz kurz erzählen, wir empfehlen ja unseren Hörern immer, wenn ihr irgendwas habt, dann kommentiert es einfach sofort, drückt Pause, kommentiert und dann hört weiter. Ich habe das neulich auch gemacht bei unseren Freunden von der Sentigi Lounge. Ich weiß nicht, ob du die aktuelle Folge schon gehört hast.
Da macht mit der vielen Musik?
Ja, da Rivomatics spielt da ein bisschen.
Ich habe die 320, glaube ich, die letzte, die ich gehört habe. Ist egal, erzähl weiter.
Jedenfalls macht er da einen Rum Manhattan. Und was er in der Folge aber erzählt, ist ein Rum Old Fashioned. Da habe ich ihm natürlich geschrieben, so, Alter, hier, alles falsch, so und so, so und so geht das. Ich konnte ja nicht über mein Nerd-Dasein hinweg. Und dann höre ich weiter und irgendwie nach weiteren 35 Minuten oder so, sagte er, ich glaube, ich habe vorhin das falsche Rezept gegeben und erklärt halt den Rum Manhattan richtig. Ich habe wieder eine Mail geschrieben, so, ja, tut mir leid, falsche.
Das ist natürlich derselbe Effekt, wenn jetzt Leute diese aktuelle Folge hier hören und quasi an der Stelle, wo wir das erste Mal sagen, das mit den römischen Zahlen ist Käse, drückt irgendeiner Pause und kommentiert sofort folgende Regel und kurz danach klären wir es dann auf, dass wir es jetzt selber
gefunden haben. Jetzt kommt das zu der Stelle, wo wir sagen, hast du wohl so gemacht.
Genau.
Was ganz schön ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir einen Kommentar kriegen, so, alles falsch, so ist richtig.
Und dann 40 Minuten später. Und dann drunter so, ja, okay, habe ich jetzt auch gehört. Und dann nochmal 15 Minuten später. Ah, habt ihr darüber gesprochen, dass ich das hören würde, das macht jetzt einer nur, weil wir das jetzt hier thematisiert haben.
Das gefällt mir.
Was ist eigentlich mit unseren Hörerinnen?
Jetzt, wo die Claudia nicht mehr da ist, fühlen die sich nicht mehr so zu uns verbunden, glaube ich.
Und damit meinst du, sie hören uns gar nicht mehr, oder?
Ich weiß
nicht.
Die denken
nur, es ist doch egal, was sie da reden.
Lesen die Zusammenfassung, da steht dann, sprechen Robert und Stefan und dann so, okay, alles klar, klick, weg.
Dazu brauchen die nicht die Zusammenfassung lesen, dafür haben wir das Contributors-Modul, wo das drinsteht.
Was wir uns jede Woche für Arbeit machen, wir haben auch neulich in diesem Podcaster-Workshop darüber gesprochen, was man sich für Arbeit macht und welche sinnvoll ist und welche nicht. Man weiß es eigentlich gar nicht.
Nee, man weiß es tatsächlich nicht. Man macht immer so Shownotes.
Euch leben, ob wir Shownotes machen und ob wir hier diese Stichwörter hinmachen und...
Ja gut, die Stichwörter sind ja auch ein Stück weit fürs Google und nicht nur so sehr für die Hörer direkt.
Ah ja, aber trotzdem.
Ja, und auch dafür, dass man, wenn man, ich habe schon oft genug, habe ich gedacht, über den Film haben wir doch schon mal geredet. Und dann gebe ich das in die Suchfunktion auf unserer Seite ein, stellt sich raus, findet sich nichts, dann rede ich in der Sendung darüber und dann sagt die Claudia zu mir, na darüber habe ich aber schon mal geredet. Und dann denke ich mir, ja, aber die Suchfunktion hat es nicht von sich gegeben, weil wir vergessen haben, das Tag zu setzen. Insofern, Das machen wir eigentlich für das zukünftige uns.
Ach so, na gut.
Gibt es ein zukünftiges uns im Analog zu einem zukünftigen Ich?
Ja, natürlich.
Okay, es klingt nur irgendwie komisch. Ich glaube, wir sind völlig
wir heißen.
Wir sind, ja, genau.
Das ist ja ein ganz falscher Kasus.
Kausus, Knausus. Wir sind völlig vom Thema abgekommen hier. Diese Sendung fasert komplett aus und deshalb möchte ich sie jetzt beenden. Hast du da was dagegen?
Ich möchte noch schöne Grüße von der Claudia sagen.
Zum achten Mal.
Ja, ja.
Okay.
Die möchte ja auch mal wieder in der Sendung sein. Sie hat gesagt, sie überlegt sich jeden Sonntag so, ach ja, vielleicht passt ja. Und dann die neue Mitbewohnerin.
Immer diese neue Mitbewohnerin. Wenn ich die mal kennenlernen, du.
Ich möchte die auch mal kennenlernen. Ich glaube, ich.
Ja, wir sollten da mal vorbeigehen mit dem Aufnahmegerät und dann schneiden wir so ein permanentes Babygeschrei hinter die Sendung.
Das ist aber gemein.
Das Auphonic kann jetzt eine neue Funktion. Es kann jetzt automatisch eine Spur, kannst du einstellen, dass diese Spur Ducking machen soll. Die soll also immer leiser werden, wenn irgendjemand spricht auf den Sprecherspuren. Können wir das Babygeschrei auf die untere Spur legen und können sagen Ducking. Immer wenn wir reden, soll das Babygeschrei leise werden und wenn wir nicht reden, soll das Babygeschrei laut werden. Das wäre doch
super.
Schweigen
wir nur, damit es schreit.
Hörerfolter 2.0. Okay, ich möchte die Sendung trotzdem jetzt beenden.
Schon ein bisschen gemein.
Ja.
Ich noch nicht, ich bin gerade in so einer angenehmen Planung.
Schweige ich jetzt und trinke Rotwein. Du bist dran.
Nee, ich kann ja auch nichts mehr. Ich habe ja nichts mehr zu sagen. Ich habe ja alles versendet, was ich an Wissen für diese Sendung vorbereitet habe. Außerdem merke ich, ich werde betrunken.
Alles sendefähige Material und auch das nicht sendefähige Material ist längst durch.
Naja, sagen wir es so. Also nicht sendefähig, habe ich noch ein bisschen was drauf.
Ja, aber es ist ja nicht sendefähig. Das können wir jetzt nicht. Du, es ist wirklich Zeit, Schluss zu machen. Die Hörer denken sich schon, Jungs, kommt bitte zu Potte.
Besser halt nicht. Ist gut. Bis nächste Woche. Vielen Dank für Kommentare. Tschüss.
Tschüss. Das klang jetzt nicht so nett. Tschüss. Ist besser. Das kann ich jetzt schneiden oder auch nicht?
Ja, du lässt es.
Ich schneide es nicht.